Ja, Thema noch aus dem letzten Jahr. Jesus, die ausgestreckte Hand Gottes. Ja, Gott streckt seine Hand aus zu den Menschen und das hat er getan, indem Jesus gekommen ist, indem er Jesus auf die Erde gesandt hat. Ja, und Jesus ist gekommen als Baby und ist aufgewachsen unter uns. Nicht mehr unter uns heute, aber trotzdem unter uns. Ja, und Gott hat sich offenbart durch Jesus. Durch Jesus ist es uns möglich geworden oder allen Menschen möglich, Gott zu begegnen, Gott kennenzulernen, Gott zu erkennen, mit Gott wieder Gemeinschaft zu haben. Und deswegen ist mein Thema Jesus, die ausgestreckte Hand Gottes zu uns, zu allen Menschen. Und Gott möchte, und deswegen ist auch Jesus gekommen, und deswegen hat Gott seine Hand durch Jesus zu uns ausgestreckt, weil Gott einfach ein Bestandteil von jedem Menschen ist, ob er das will oder nicht, und er möchte das sein. Nur wir Menschen lassen es oft nicht zu. Ne? Und dieses Wort, ein integraler Bestandteil, ein integraler Teil, das möchte Gott sein und bedeutet ein wesentlich unverzichtbarer und ganzheitlicher Teil eines Ganzen, der es erst zu dem macht, was es ist. Es ist etwas, das nicht weggelassen werden kann, ohne das Gesamtbild zu verändern. Und meine feste Überzeugung ist, wenn wir Gott ausklammern aus unserem Leben, dann fehlt einfach was. Dann ist der Mensch nicht vollständig. Dann ist er nicht das, was er sein soll, wie er gedacht ist, wie er geschaffen ist, wozu er berufen ist. Dann fehlt was. Gott hat es so geschaffen und Gott möchte dieser Teil in unserem Leben sein. Und deswegen hat er durch Jesus seine Hand zu allen Menschen ausgestreckt. Also man kann sagen, wer Gott aus seinem Leben ausklammert, ist unvollständig. In dem Moment, wo wir was weglassen, dann fehlt einfach was. Und dann fehlt genau dieser Part in uns, nämlich dieses Mitgefühl, Empathie, diese Liebe, die von Gott kommt, das, was Gott für die Menschen hat, das sich für andere Menschen hingeben. Ne? Gott ist Hingabe. Er hat seinen Sohn hingegeben für uns. Ne? Als er Jesus geschickt hat, hat er ihn hingegeben für uns. Und dieser Teil, der ist einfach, der verkümmert in uns, der verkümmert im Menschen, wenn er Gott ausklammert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder das integrieren. Also dem, der Gott ausklammert, dem fehlt was Wichtiges in seinem Leben. Und die Sache ist einfach, wenn einem was fehlt, ne, ganz klar, dann versucht man das irgendwie auszugleichen. Ne? Wie so, wer sich ein bisschen mit Chemie auskennt, wenn ihr so Moleküle kennt, Molekülbilder, die haben oft so Arme, ne, verschiedene Arme. Und an jedem Arm dockt irgendwas an. Und da, wo offene Arme sind, ne, man nennt es auch Radikale, die freien Radikale, da docken dann irgendwelche anderen Sachen an, die man gar nicht haben will. Ne, die unseren Körper kaputt machen, ne? Zum Beispiel Krebs und sowas, ne? Das sind alles solche Dinge, die über so freie Radikale dann irgendwas anderes zerstören. Und so sind wir Menschen ohne Gott, ne? Wenn wir uns Gott nicht öffnen und diesen Teil nicht in unserem Leben akzeptieren, haben und aufnehmen und danach leben, dann sind wir einfach unvollkommen. Dann haben wir offene Enden, wo alles Mögliche andockt, wo wir uns dann alles Mögliche heranziehen, irgendwelche unsauberen Sachen und sowas, alles Krankheiten, all das ziehen wir uns ran in dem Moment. Und das Problem ist, ohne Gott droht Identitäts- und der Wertverlust des Menschen, weil den wirklichen Wert, den wir Menschen haben, erfahren wir durch Gott, durch seinen Sohn, den er für uns gegeben hat, ne, damit wir Leben haben und auch die Identität, Kind Gottes zu sein. Einfach, dass wir nicht wahllos ausgeliefert sind diesen Dingen in der Welt, sondern dass wir eine Identität und eine Heimat haben bei unserem Vater im Himmel. Wenn ihr euch das vorstellt, das ist wie so ein Puzzle. Ja, ihr kennt alle Puzzle, habt ihr alle schon gemacht. Und du hast ein Puzzle, da ist da so ein Kasten und da sind die Teile drin und außen ist das schöne Bild, ne, wie das Puzzle mal später aussieht. Ne, sucht man sich eins aus, ein Bild, was einem gut gefällt und dann fängst du damit an. Aber du kommst nicht zum Ziel, weil Teile fehlen. Ne, irgendwo, du hast zwar dieses schöne Bild vorne und so sind auch die Menschen, ne, wir sind so dieses schöne Bild, aber ohne Gott fehlen einfach Teile. Und dann ist dieses Bild von uns ist nicht vollständig, es ist unvollständig. So könnt ihr euch das vorstellen. Ne? Also, da ist das vollkommene Bild auf der Verkündigung, aber du erreichst es nicht, weil Teile, Puzzle fehlen. Und da, wo wir Gott ausklammern, wo wir diese Beziehung ausklammern, da fehlen einfach Teile in unserem Leben. Und Gott hat durch Jesus seine Hand zu uns ausgestreckt, um wieder ein fester Bestandteil in unserem Leben zu sein und diese Lücken, ne, diese fehlenden Teile, die einfach auszufüllen, damit das Bild wieder perfekt ist, ne, damit es ein vollkommenes Bild ist, damit wir in diese vollkommene Ebenbildlichkeit zu Gott wieder zurückkommen können. Und Gott möchte der dominante Teil in unserem Leben sein, ohne uns zu beherrschen. Ne? Gott soll unser Leben schon dominieren, ja, ne, weil sein Wort ist die Wahrheit und sein Wort bestimmt uns. Aber Gott ist nicht gekommen, um uns zu beherrschen, sondern um mit uns zusammen zu leben. Und Gott hat seine Hand nicht ausgestreckt, um irgendwie zu strafen oder uns zu unterdrücken, ne, was man immer so hört. Ja, dann bin ich unfrei, kann ich nicht mehr tun, was ich will, oder uns zu kontrollieren. Sondern er möchte, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Ne? Deswegen hat Gott das Ganze getan, damit wir in unsere Bestimmung kommen. Und Jesus sagte, wir werden größere Dinge als er tun. Wenn wir in unsere Bestimmung kommen, ja, dann werden wir auch die Wunder Gottes in unserem Leben sehen und um uns herum. Und ganz wichtig, das Friedensangebot Gottes gilt also jedem Menschen ohne Ausnahme. Da ist keiner ausgenommen. Gott sagt nicht du ja, du nein, sondern das Angebot gilt allen. Aber die Annahme liegt halt bei jedem Einzelnen. Und Jesus macht das Verlorene selig, indem er selbst der Suchende, der Tragende und der Rettende ist. Ne? Jesus ist gekommen und er erfüllt das alles in allem und nicht wir. Ne? Es sind nicht wir, denn Jesus ist gekommen. Und selig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir wissen, wer wir sind. Ne? Selig bedeutet dieses Ganzheitliche. Wir sind vollständig gemacht. Ne? Wenn wir selig sind, dann sind wir voll, oder wenn wir vollständig sind, wenn Gott uns vollständig gemacht hat, wenn diese fehlenden Teile da sind, dann kommen wir in diesen Zustand der Seligkeit, ne, wo es uns einfach rundherum gut geht. Und wir leben aus dieser inneren Stärke, weil Gott in uns lebendig ist. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen, hat er gesagt. Also Gott hat seine Hand ausgestreckt durch Jesus. Und Jesus sagt, er sucht, er kommt dahin, wo wir sind, ne? So wie der gute Hirte, ne? Hier ist das Bild von dem Hirten, ne? Der das Schaf eingesammelt hat, das ihm verloren gegangen ist. Und so ist Jesus der losgeht, ne? Der die verlorenen Schafe, der die verlorenen Menschen wieder sucht und sie nach Hause bringen will. Deswegen ist es einfach ein schönes Bild. Das steht in Lukas 15, Vers 4 heißt es, wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und Jesus hat dieses Gleichnis erzählt. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns zu zeigen, einfach wie Gott wirklich ist. Dass es ihm nicht egal ist, wenn wir irgendwo rumirren oder wenn wir uns verloren alleine fühlen. Gott ist es nicht egal, sondern er hat Jesus eben dazu geschickt, die verlorenen Schafe wieder nach Hause zu bringen. Er ist kein distanzierter Beobachter oder so, der nur guckt so, ja, eins ist weg, okay, ich habe ja noch 99, ne, die 99 funktionieren gut. Das eine, das war eh nie so richtig, das hat immer so ein bisschen andere Dinge gemacht, ne, das schwarze Schaf in der Familie, ne, eigentlich mehr vielleicht, wir sind ja manchmal froh auch, wenn wir ein Problem in Anführungsstrichen losgeworden sind. Ne? Naja, kommt jetzt halt nicht mehr, ist schade, aber na, dafür ist jetzt aber auch einfacher. Ne? Das Schaf ist immer wegrennt, immer nur Dummheiten macht, immer nur dies macht, jenes macht. Und wir haben die Arbeit damit. Ne? Wäre ja auch eine Einstellung. Aber Gott sei Dank eine andere Einstellung. Er guckt nicht auf die funktionierenden Schafe oder auf das, was, sondern er geht hinterher. Ne? Er sammelt wieder ein. Er ist der Hirte, der das vermisste Schaf hat. nicht aufgibt und er dich nicht aufgibt, wo auch immer du gedanklich gerade bist. Vielleicht manchmal sitzt man im Gottesdienst und man kann meilenweit weg sein oder vielleicht auch gar nicht hier und man ist sowieso meilenweit weg. Aber das ist nicht die Sache, das ist nicht die Frage, sondern Gott geht dem vermissten Schaf hinterher. Er gibt es nicht auf. Und Gott sieht nicht nur die Menge, sondern er sieht den Einzelnen. Ne? Er sieht das einzelne Schaf. Das eine, was nicht da ist. Ne? Und er hat auch Mitgefühl mit dem Schaf, was nicht da ist. Und so wollen auch wir sein, ne? Dass wir ein Mitgefühl haben. Ne? Und er sieht dich und er sieht mich und er sieht den, der sich verlaufen hat, der sich verirrt hat, der nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Weil oft ist es so, ne? Man kommt in irgendeine Lage rein, weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann ist der Hilfeschrei. Und Gott kommt, ne? Gott kommt und hilft und er rettet. Und so wie der Hirte, er nimmt uns und trägt uns zurück. Also was macht der Hirte? Der Hirte hat nicht gewartet, er hat nicht noch, sag ich mal, noch eine Woche und so, naja, das Schaf, vielleicht kommt es ja irgendwann zurück, sondern er ist ihm hinterhergegangen. Und er hofft auch nicht einfach, dass das Schaf irgendwann zurückkommt, er geht ihm nach. Und so wollen auch wir nachgehen. Und Jesus sucht, sagt, bis er es findet. Ne, er geht ihm nach, ja, bis er es findet. Steht, er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also er macht auch keine, wie soll ich sagen, er wartet nicht, er macht keine Pause, er sagt nicht, naja, okay, jetzt bin ich zweimal gegangen. Nein, er geht hinterher, bis er es findet. Und es ist kein Zufall, sondern es ist einfach diese Entschlossenheit Gottes. Gott ist einfach entschlossen, er geht den Schafen hinterher. Er hat sich dafür entschieden. Ne? Jesus ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat sich entschieden, als wir, noch keiner von uns, kein Mensch, sich für ihn entschieden hatte, sondern er hat sich für uns entschieden. Und er sucht und er findet und er liebt und er erreicht, er ruft, bis wir antworten, bis die Schafe antworten. Wenn er uns findet, dann ist es auch kein Vorwurf. Oder hat Gott euch schon mal einen Vorwurf gemacht? Also, ich weiß, dass Gott, wir denken manchmal, er wirft uns was vor. Aber ich glaube, das ist der Ankläger, der Verkläger, der Brüder, der uns immer wieder sagt, ja, aber du kannst doch jetzt nicht, ne, du hast doch den Fehler gemacht, da kannst du jetzt nicht einfach so machen, als war nichts. Es ist ja auch nicht so, dass nichts war, aber Jesus in seiner Liebe hat es uns zugedeckt und Jesus in seiner Liebe hat es uns vergeben, weil wenn wir es bekennen, ist er treu und recht, ne, und er vergibt uns alles Schuld, aber er wirft sie uns nicht vor, sondern er ist einfach treu und gerecht, weil er liebt. Und der Schaf, der Hirte, es gibt keinen Vorwurf, keine Scham und keine Strafe. Ne? Kann nicht diese, oh, was ich gemacht habe, da kann ich da nicht mehr hingehen. Ne? Also nicht, dass mal irgendeiner hier denkt, er könnte nicht mehr kommen, weil er irgendwas gemacht hat. Weil wir wollen offen sein, ne, für Menschen und selbst oft dieses Schamgefühl, ach, jetzt war ich so lange nicht mehr da, jetzt kann ich nicht mehr kommen oder jetzt habe ich dies gemacht, jetzt darf ich nicht mehr hin. So wollen wir nicht sein, sondern wir wollen jeden, der aufkommt, aufnehmen, egal was war. Und wir wollen uns auch freuen, so wie es hier heißt. Ne? Trägt er es voller Freude auf seiner Schulter nach Hause. Also jeder, der kommt, der soll auch voller Freude aufgenommen werden. Und das heißt ja, was sehen wir da dran, dass jemand für uns da ist, ne? Dass einfach Würde da ist und auch Wiederherstellung da ist. Ne? Er nimmt das Schaf wieder auf und er trägt es nach Hause, nicht als Last, sondern als Freude. Und dann kommt noch das Beste, es wird gefeiert. Ne? Anschließend wird gefeiert. So sieht der Himmel uns, ne? Nicht als Problem, das gelöst werden muss, sondern als Freude, die zurückgekehrt ist, nicht als Last, sondern als Grund zum Feiern. Ne? Wenn einer kommt, dann ist es nicht so, oh, jetzt ist er wieder da, müssen wir wieder gucken, müssen wir wieder aufpassen, sondern es ist ein Grund zur Freude und zum Feiern. Der Hirte feiert. Und so sieht der Himmel uns, wie gesagt, nicht als Problem, das gelöst werden muss, sondern als Freude. Und es zeigt uns, Gott ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, er ist der Hirte, der unser Leben sucht, findet und trägt. Gott will nicht nur irgendwo dieser Teil. Wir haben vorhin gesagt, okay, Gott ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, ein untrennbarer Bestandteil in unserem Leben. Aber im Grunde ist es der Hauptbestandteil, weil er trägt uns, er bringt uns durch und er führt uns und er findet uns, egal wo wir sind. Wenn wir uns irgendwo verloren fühlen, der hat uns immer im Blick. Und er ist der uns nachgeht und wenn wir uns verlieren. Und er ist der, der uns heimträgt, wenn wir nicht mehr können. Und er ist der, der sich freut, wenn wir zurück sind. Wenn wir wieder da sind, dann ist ein Fest im Himmel. Also, Jesus sucht zuerst. Also das Schaf sucht nicht den Hirten. Das Schaf hat ihn nicht geguckt, wie komme ich wieder nach Hause. Sondern das Schaf, das wäre einfach weitergegangen oder irgendwo hängen geblieben. Aber der Hirte sucht das Schaf. Also Jesus, Gott sucht uns. Und so kommt Jesus dahin, wo wir sind. Nämlich egal, Sünde, Schuld, Verlorenheit oder vielleicht auch ins Gute hinein. Aber er kommt dahin, wo wir sind. Und Jesus trägt die Last selbst. Er nimmt es auf seine Schulter und das ist ein Bild für sein Kreuz. Jesus nimmt die Last auf sich. Er nimmt alles Versagen, alles, was irgendwie ist, alles Weglaufen, nimmt er auf sich. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, heißt es in 1. Petrus 2, Vers 24. Und Jesus macht selig durch Glauben. Wir werden nicht selig, weil wir uns bessern, nicht weil wir uns mehr anstrengen oder weil wir jetzt irgendwelche Sachen nicht mehr machen, weil wir jetzt vorgenommen haben, jetzt gerade wieder neue Jahr, gute Vorsätze, das und das, das mache ich dieses Jahr nicht mehr. Aber dadurch werden wir nicht selig, sondern wir werden selig wir werden selig, weil wir uns von ihm finden lassen und weil wir Gott vertrauen, weil wir Jesus vertrauen in unseren Dingen, in unserem Leben, in allen Herausforderungen, im Guten wie im Schlechten, vertrauen wir auf den Herrn, dass er uns den Richtigen führt, dass er uns Gnade schenkt, dass er uns durchbringt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 16,31, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Also alle, die noch nicht gerettet sind, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, heißt es in Epheser 2, Vers 8. Und Glaube bedeutet dabei, ich aufzulaufen. Wenn ich glaube, dass Gott in mir ist, wenn ich weiß, dass der Herr in mir lebt, dass der Herr für mich ist, muss ich nicht mehr weglaufen, sondern kann ich immer beim Herrn bleiben. Also Glaube bedeutet, ich höre auf, wegzulaufen. Das Zweite ist, ich lasse mich tragen. Glaube bedeutet, ich lasse mich tragen. Der Herr ist mein Fundament. Er ist meine feste Burg, meine Zuversicht. Und er trägt mich durch diese Probleme durch. Wenn ich auch noch nicht weiß, wie die Lösung aussieht, kann ich aber sagen, Herr, ich vertraue dir. Wir sind auf der Schulter von Hirten und der Hirte trägt uns dadurch. Und ich vertraue dem Hirten mehr als mir selbst. Ganz wichtig. Wir fangen an, dem Hirten mehr zu vertrauen als uns selbst. Wir bauen nicht mehr auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere Möglichkeiten, sondern wir vertrauen auf den, der in uns ist, weil der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und deswegen vertrauen wir auf den Herrn. Und das Letzte habe ich heute Morgen noch dazu geschrieben, weil das für dieses Jahr wirklich meine Herausforderung ist. Ich tue, was der Hirte sagt. durch das Tun kommt der Sieg. Der Sieg kommt nicht aus dem Hören des Wortes Gottes, sondern wenn wir im Sieg leben wollen, wenn wir mit Jesus im Sieg leben wollen, dann kommt das daher, dass wir das Wort, dass wir Täter und Hörer und Täter des Wortes werden. Also ich tue, was der Hirte sagt. Und Jesus schenkt oder Gott schenkt Buße und ein neues Herz. Das steht in Lukas 15, Vers 7, das ist das Ende von dem Gleichnis. So wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und ja, so wird auch Freude sein über im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn wir umkehren, wenn wir erkennen, da sind irgendwo Wege in unserem Leben, die sind nicht gut, die widersprechen dem Wort Gottes, wir kehren um. Wir fangen an, neu zu denken, neues Herz, neues Wollen. Und Jesus holt uns heim. Das ist das Schönste dabei. Jesus holt uns nach Hause. Ne? Er sagt, in meinem Haus sind viele Wohnungen. Ich glaube, wir können jetzt schon bei Gott wohnen. Ne? Wir können jetzt schon, so wie der König David gesagt hat, ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben. Und ich glaube, dass es möglich ist für uns, diese Position zu haben, im Hause des Herrn zu bleiben, im Hause des Herrn zu sein. Und von dort aus dieser Sicherheit hinauszugehen und die Dinge zu tun, die wir eben tun müssen, sei es bei der Arbeit, in der Familie, wo auch immer, aber aus dieser Kraft und aus der Gewissheit heraus, dass wir im Hause des Herrn beheimatet sind und dass diese Heimat uns niemand wegnehmen kann. Keiner kann uns dort rausreißen, nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Ja. Ich habe noch ein paar Punkte. Das erste ist, lasst euch verwandeln. Gott ist derjenige, der wirkt. In Römer 12, Vers 2 heißt es dazu. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wichtig ist, da steht nicht verwandelt euch, sondern lasst euch verwandeln. Wir werden verwandelt durch das Anschauen von Gottes Wort, indem wir Gott anschauen, indem wir Jesus anschauen, die Gemeinschaft mit ihm haben, das ist es, was uns verwandelt. Also es ist nicht unsere Anstrengung, auch wenn es manchmal so rüberkommt, ja, muss mehr dies machen, mehr das machen, mehr Bibel lesen, alles gut, mach. Aber es ist nicht unsere Anstrengung, sondern es ist die Beziehung heraus, dass wir, solange wir in der Anstrengung drin bleiben, dann ist es immer, wir müssen. Und wo ist schon gerne, was macht man schon gerne, wenn man was muss? Also ich bin da nicht so der Freund von, wenn einer sagt, ja, du musst aber das und das und das. Na, ja, ich habe aber auch eigene Ideen. Nein, es ist wirklich ein, lasst euch verwandeln aus dieser Liebe Gottes raus. Also Gott ist es, der hier etwas macht und nicht wir, sondern wir müssen uns ihm öffnen. Ne? Wir öffnen uns Gott, wir öffnen unser Herz, wir öffnen das, was wir wollen, dem Herrn und sagen, Herr, ich sehe ein, dein Weg ist einfach der bessere oder deine Vorgehensweise ist hier die bessere, nicht meine Gedanken, ne, sondern deine Gedanken. Und Gott ist es, der hier etwas macht. Und die Verwandlung beginnt im Denken, im Innern, die Erneuerung unseres Sinnes und wirkt dann nach außen. Ne? In dem Moment, wo wir haben es heute Morgen gehört, ein Gedanke bewirkt, wie war das, ein Gedanke bewirkt eine Tat und eine Tat bewirkt eine Gewohnheit und die Gewohnheit prägt den Charakter. Und genau das ist es eigentlich auch hier. Ne? Wir fangen an, unser Denken Gott zu öffnen. Und wir fangen an zu denken, wie Gott denkt. Wir denken, ja, vielleicht, ich würde es jetzt eigentlich so machen, aber gerade habe ich heute Morgen noch gelesen, in der Bibel steht es aber anders, also fange ich an, es anders zu machen. Ja, ich fange an, es so zu machen, wie es im Wort steht. Ja, Halleluja. Und dann wird es ein Lebensstil. Ja, das ist das, ne? Aus der Gewohnheit wird der Charakter und der Charakter prägt unser Leben. Und so wird es zum Lebensstil. Und wie macht Gott es praktisch? Ja, einmal haben wir gerade gesagt, durch sein Wort. Gibt es sogar noch eine Folie. Wie macht Gott das praktisch? Einmal durch sein Wort, also heilige sie in deiner Wahrheit. Und Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Dann macht er es durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns verändert. Ganz wichtig, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist. Wenn wir noch nicht offen sind, dann öffnen dich für den Heiligen Geist, lad ihn ein, lad ihn jeden Tag ein, sei Heiliger Geist, ich brauche dich, ne? Heiliger Geist ist dieser Teil Gottes, der in uns wohnt und deswegen brauchen wir das, dass der Heilige Geist uns führt, uns leitet und durch Gehorsamsschritte, ne? Da kommt auch wieder das Tun, wir sagen ja zu dem, was er zeigt, auch wenn es gegen die aktuellen Ansichten der Gesellschaft geht, ne? Dass wir Gott höher achten als alles andere. Ja, und nicht dieser Welt gleichstellen, nicht dieser Welt, in Römer 12, Vers 2 heißt es noch, nicht dieser Welt gleichstellen. Das heißt nicht, dass wir alles Weltliche meiden, also dass wir jetzt uns zu Hause einschließen und vor lauter Angst nirgends mehr hingehen, sondern wir sollen uns nicht von den Maßstäben dieser Welt bestimmen lassen, sondern wir lassen uns, unser Maßstab ist das Wort Gottes. Und der Maßstab für Christen ist Jesus Christus. Deswegen sind wir Christen. Ne? Wir heißen Christen, weil unser Maßstab, unsere Vorgabe ist Jesus Christus und sein Wort. Und wir tun, was das Wort Gottes sagt. Dann noch ein wichtiger Punkt. Gott rettet uns vor Gott. Gott rettet uns vor Gott, weil der Sohn trägt den Zorn. Ich war in meiner Bibellese auch, bevor ich zu Josua gekommen bin, noch bei 5. Mose. Und dann bin ich auf diese Bibelstelle gestoßen, 5. Mose 32, 39. Da heißt es, seht ihr nun, dass ich es bin, sagt Gott über sich. Seht ihr nun, dass ich es bin, ich und kein Gott neben mir. Ich bin es, der tötet und ich mache lebendig. Ich habe verwundet und ich bin es, der wieder heilt. Aus meiner Hand rettet euch keiner. Ja, und jetzt könnte man im ersten Moment erstmal Angst kriegen. Ja, so erst Moment, wenn man stutzt. Ne? Gott ist es, der tötet und Gott macht lebendig. Ne? Also ist es vielleicht doch Gott, der Menschen krank macht oder so. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, sondern für mich, für Gott ist nichts unmöglich. Und was er damit sagen will, ist, dass alles ganz in der Hand Gottes ist. Nur er selbst kann uns retten. Ja, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Wir denken oft, wir können uns irgendwie verbessern und dann können wir Gott gefallen. Oder ah, jetzt, wenn ich den Fehler nicht mehr mache, dann muss Gott mich doch lieb haben. Gott hat uns immer lieb, aber die Sünde trennt uns von Gott. Und nur Jesus kann diese Trennung beseitigen, diese Sünde auf sich nehmen. Und deswegen kann nur Gott uns vor Gott retten, nur er. Ne? Nichts, was wir Menschen tun können, kann uns irgendwie besser machen vor Gott. Das hört sich zwar erstmal niederschmetternd an und dann denkst du, aber ich bin doch gar nicht so schlimm oder ich habe doch das gemacht oder ich gebe doch meinen Zehnten oder keine Ahnung, was du alles machst, was wir alles machen, um irgendwie uns besser zu machen. Aber nichts rettet uns aus der Hand Gottes, aus nur Gott selbst. Und das ist das, was meiner Meinung nach hier steht. Also nur selbst, er selbst kann uns retten und dazu ist Jesus gekommen. Also wir können nicht vor Gott weglaufen, sondern wir müssen zu ihm hinlaufen. Also es nützt nichts, uns irgendwo zu verstecken oder irgendwo durch gute Taten zu versuchen, irgendwas gut zu machen. Also nicht um Gott zu gefallen jedenfalls, sondern wir müssen in allem zu ihm hinlaufen. Ne? Nicht wie dieses Schaf, das sich entfernt hat und irgendwo rumgeirrt ist und Gott muss hinterhergehen, sondern lass uns direkt zu Gott hinlaufen. Wenn ein Fehler passiert ist, wenn die Sünde zum 100. Mal oder zum 500. Mal oder zum 1000. Mal vielleicht gewonnen hat in deinem Leben, lass uns zu Gott hinlaufen, nicht von Gott weglaufen. In dem Moment, wo wir weglaufen, kann er nichts für uns tun. Er kann dann was für uns tun, wenn wir uns ihm zuwenden, weil dann kann er uns reinigen. Ne? Jesus konnte die Füße der Jünger nicht waschen auf Entfernung. Ne? Nicht Jesus vorne, die Jünger da hinten, sondern Füße waschen geht nur, indem man die Füße anfasst, indem man sie ins Wasser taucht, indem man sie hinterher abtrocknet. Und so kann Gott uns nur die Füße waschen. Jesus sagt, ihr seid schon rein, aber ihr braucht es immer wieder, ne, dass mal dieser Schmutz abgewaschen wird. Und das geht nur in Kontakt. Das geht nicht auf die Ferne. Ne, das geht nicht, indem wir was weiß ich wo sind, sondern wir müssen zu Jesus hin, wir müssen zu Gott hinlaufen. Wir müssen uns ihm zuwenden. Genau, dazu heißt es noch in Römer 5, Vers 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Er ist es. Und er ist der Einzige, der retten kann. Also von daher ist es einfach gut und schlau und smart und clever, uns Gott zuzuwenden und nicht irgendwo anders hinzugehen. Gott rettet uns vor Gott. Der Sohn trägt den Zorn des Vaters, den der Vater zu Recht über die Sünde hat. Und deshalb ist echte Rettung nur in seiner Hand und nicht aus seiner Hand. Ja, Halleluja. Wollt ihr den Rest auch noch hören? Oder geht? Ja, jetzt.